Ja, willkommen zum zweiten Teil. Einwände, Widerstände, Kritik gegenüber der gewaltfreien Kommunikation.
Ja, da
Erzähl.
spüre ich doch keine Bitte. Also, es ist doch ganz klar, dass das zu erledigen ist. Das muss getan werden. Ist doch wohl klar.
Ja, das Leben ist ja auch kein Ponyhof. Es ist ja nicht so, dass wir ständig immer nur bitten. Es gibt manchmal auch Dinge, die wir einfordern und die wir so haben möchten. Es braucht nur eine Bewusstheit darüber, dass ich, wenn ich fordere, wenn ich nicht bitte, dass ich dann irgendeine Konsequenz brauche, damit der andere sich motiviert fühlt, dieser Forderung nachzukommen. Und wenn ich die nicht habe, kann sein, dass ich da wenig Erfolg habe mit meiner Forderung. Und wenn ich eine habe, also eine Konsequenz, dann darf ich mir natürlich überlegen, welchen Preis zahle ich auf der Beziehungsebene dafür. Und es ist jedes Mal eine Entscheidung, ob ich eine Bitte stelle oder eben, ob ich eine Forderung stelle.
Die Idee, dass andere Menschen müssen, ist ja auch klar eine Idee aus der Bosswelt und basiert eben auf den vier Grundlagen der Bosswelt. Wenn es darum geht, andere Menschen zu beeinflussen, dann können wir einsetzen Schuld, Scham, Strafe und Belohnung. Und wenn das geht, wenn wir diese vier Ressourcen sozusagen verwenden können, dann können wir tatsächlich dazu beitragen, dass andere Menschen denken, sie müssen, weil sie wollen das andere ja eben nicht erleiden. Und dann funktioniert ja auch die Idee, dass man fordern kann, wenn man halt, ne, Ressourcen geben oder einschränken kann.
Und wie Alexio schon sagte, man zahlt auf der Beziehungsebene einen Preis.
Was ich tragisch finde in unserer Gesellschaft, ist, dass wir uns in vielen Fällen daran gewöhnt haben, dass es so ist, dass das strategisch eingesetzt wird, ohne überhaupt noch hinterfragt zu werden. Wenn ich an Bonimaßnahmen für Führungskräfte denke, beispielsweise dieses Belohnungsprinzip, damit Menschen etwas tun, was sie normalerweise nicht tun würden, aber eben um der Belohnung willen. Ja, und im Führungskontext ist es eben auch schwierig, die Leute zu überzeugen, darauf verzichten zu können. Also auch da zu sagen, naja, auch da stellen wir genau genommen immer nur eine Bitte. Auch wenn wir als Führungskraft die Idee haben, andere Menschen müssen, andere Menschen beweisen immer wieder, dass sie nicht müssen, indem sie einfach Nein sagen. Im Zweifelsfalle sogar den Job verlassen. Also wir denken nicht, dass andere Menschen müssen, aber wir haben manchmal so eine bestimmte Erwartungshaltung, dass sie bestimmte Dinge tun, weil sie es vorher zugesagt haben. Beispielsweise, wer einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, hat er eine Zusage gegeben, bestimmte Dinge zu leisten. Dann haben wir schon die Idee, dass Menschen das auch tun. Nicht mit dem Hintergrund, sie müssen es tun, aber schon eine gewisse Erwartungshaltung, dass sie es tun werden. Und wenn nicht, dann sage ich nicht, du musst aber, weil du unterschrieben hast, sondern würde ich eher sagen, okay, was hält dich gerade davon ab, deinen Vertrag zu erfüllen? Würde es gern verstehen. Das wäre ein anderer Umgang mit der Idee, dass Menschen etwas müssen.
Wenn jemand schuldig ist, muss sie oder er auch bestraft werden. Geht doch gar nicht anders.
Naja, ich habe so gerade drüber nachgedacht, dieses Menschen zu bestrafen, passiert ja aus einer Hoffnung heraus, dass Menschen über den Schmerz hinweg lernen, so etwas nicht mehr zu tun. Also man möchte Menschen unterstützen, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen und hofft, dass sie halt lernen. Und das Lernen heraus funktioniert, Schmerzen zu vermeiden. Und das ist ja in vielen Fällen so. Also wir haben auch als Kinder auf eine heiße Herdplatte gefasst, hatten einen Schmerz erfahren und gelernt, Vorsicht, Herdplatten können heiß sein.
Und es kann allerdings auch dazu führen, dass Menschen eben nicht lernen, sondern dass Menschen, um die Strafe zu vermeiden, also Sachen machen, um die Strafe zu vermeiden, oder einfach beim nächsten Mal es vielleicht wieder tun, aber sich beim nächsten Mal nicht erwischen lassen. Und da gibt es ja in der gewaltfreien Kommunikation diese Unterscheidung zwischen, wer ist der Schuldige und wer ist der Verantwortliche. Und wenn ich den Verantwortlichen suche, dann geht es ja darum, zum Lernen beizutragen. Ich sage, wenn ich weiß, wem das passiert ist, na, dann kann ich abklären, wie ist das passiert, na, wie können wir es nächstes Mal besser machen. Und wenn aus dieser Einsicht heraus das Verhalten sich ändert, ist es meines Erachtens wesentlich nachhaltiger und effizienter.
Ich höre da auch aus diesem Satz, wenn jemand schuld ist, muss er sie oder sie bestraft werden. Höre ich auch den Gedanken raus oder die Absicht, naja, die Person soll mal auch spüren, wie schmerzhaft es für mich war oder wie weh das getan hat oder was ich da bezahlt habe für das, wo der andere verantwortlich ist dafür. Und die Frage ist, ob das erstens mal für unsere Beziehung gut ist, diesen Weg zu wählen, zu bestrafen. Und meine Empfehlung ist es halt, da eher ins Gespräch zu gehen und versuchen, dass die Person, also dass ich auch verstanden werde, gehört werde. Also ich hoffe dann auf Empathie, kann natürlich auch dementsprechend Bitten stellen, dass ich die bekomme. Und dann kann es sein, dass sich da schon was verändert und ich das dann gar nicht mehr brauche, wenn ich gehört worden bin.
Ja, und oftmals ist es ja trügerisch anzunehmen, dass dadurch ein Ausgleich hergestellt wird und dass ich damit eine Erleichterung erfahre, wenn andere eine Strafe bekommen. Meistens bleibt ja trotzdem das Schmer der Schmerz bestehen und das, was ich erlebt habe, mit dem, was andere Menschen gemacht haben, wo ich vielleicht auch einen Schaden davon getragen habe. Es ist ja nicht weg, nur weil andere Menschen dann bestraft worden sind.
Ja, ein neuer Satz, oder möchtest du noch was sagen, Alexio, dann?
Mir fällt noch dazu ein, dass es vor allem in Brasilien diese Restorative Justice gibt, das heißt wiederherstellende Gerechtigkeit, das heißt, dass Straftätern wählen können zwischen ich werde vor ein normales Gericht gestellt und sitze halt meine Haftstrafe ab. Oder ich gehe in einen Täter-Opfer-Ausgleich als Alternative dazu und schaue, dass ich eine Wiedergutmachung am Schluss dabei herauskommt. Und viele entscheiden sich für Letzteres. Und es ist auch für die Betroffenen viel zufriedenerstellender, in so einen Täter-Opfer-Ausgleich zu gehen, als zu wissen, okay, jetzt ist er halt 10 oder 20 Jahre jetzt im Gefängnis. Und das spielt ja auch genau auf diesen Punkt, ne? Wann kriege ich denn diese Empathie für meinen Schmerz? Kriege ich die tatsächlich über die Strafe? Und da hätte ich meine Zweifel.
Wenn in GFK-Kreisen diskutiert wird, ob Strafsysteme sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind, dann klingt das manchmal so ein bisschen so, als müsste man sie sofort abschaffen, weil Strafsysteme sind halt nicht gewaltfrei. Ich möchte auch noch so ein bisschen eine Lanze brechen für bestehende Strafsysteme. Also ich glaube, wir leben zurzeit in sehr sicheren Zeiten, so ganz allgemein gesehen. Also Menschen lassen sich durch Strafen immer noch davon abhalten, bestimmte Dinge zu tun, die sie wahrscheinlich tun würden, wenn es keine Strafen gäbe. Und solange wir nichts Besseres haben, wie unser Strafsystem, glaube ich, trägt das eben auch dazu bei, dass wir sehr sicher unterwegs sein können in allen Bereichen des Lebens. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir mehr und mehr Menschen erziehen, die auch ohne Strafandrohung bestimmte Dinge eben unterlassen würden. Einfach weil sie sagen, es ist nicht menschlich, so miteinander umzugehen. Und noch gibt es ja Menschen, die ziehen diese Grenze nicht. Und da finde ich unser Strafsystem immer noch sehr schützend in unserer Gesellschaft. Und ja, grundsätzlich würde ich auch sagen, das könnte man auslaufen lassen irgendwann. Wir sollten daran arbeiten, dass es nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr in der Form gebraucht wird. Und das ist die spannende Frage, wie gestaltet man so einen Übergang? Es ist ja ein langer Prozess, Menschen dazu zu bringen, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Einfach aus der Einsicht, es ist nicht würdig, uns Menschen so.
Und die Frage sich dann auch stellt, eins ist ja der Umstand, dass ich sage, ich nehme jemanden aus der Gesellschaft, um die Gesellschaft zu schützen. Und die Frage ist, was mache ich mit dem? Lasse ich den jetzt irgendwo in der Zelle schmoren? Oder nutze ich diese Zeit, um ihm alternative Strategien an die Hand zu geben, wie er künftig seine Bedürfnisse erfüllen kann, ohne anderen zu schaden?
Ja, und da wären wir wieder bei dem ersten Teil. wo wir gesagt haben, wie wichtig das ist, überhaupt mit seinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, weil die überhaupt ja erstmal uns aufmerksam machen auf unsere erfüllten oder unerfüllten Bedürfnisse.
Ja, was auch auf der Liste manchmal steht, wenn wir das so sammeln von Teilnehmern dann in der Trainerinnenausbildung, vor allem wenn welche schon Trainings geben. Und da gibt es zwei Sätze, die da kommen, die passen aus meiner Sicht zusammen. Der eine Satz lautet, so spricht doch kein Mensch. Und der andere Satz lautet, ich muss doch ehrlich sagen können, was ich denke. Wie reagiert ihr darauf?
Zu dieser Aussage, so spricht doch kein Mensch, habe ich eine gewisse Zustimmung. Also wenige Menschen sprechen in vier Schritten beispielsweise. Wenige Menschen drücken klar nachvollziehbar ihre Beobachtungen aus. Wenige Menschen sprechen offen über Gefühle oder haben klar, welche Werte sie gerade erfüllt sehen möchten. Und wenige Menschen haben sehr konkrete, erfolgversprechende Bitten. So spricht kein Mensch, das stimmt.
Wobei ich jetzt so, wenn wir im GFK-Kontext unterwegs sind, mit Menschen, die die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt haben und eintrainieren und üben, die machen das. Allerdings erlebe ich da auch so gut wie niemanden, die oder der die vier Schritte ständig anwendet und immer so diese Formeln verwendet und 1, 2, 3, 4, sondern das ist halt dann umgangssprachlich, das fällt gar nicht auf, es werden Gefühle ausgedrückt. Und gleichzeitig hört sich das nicht formelhaft an. Und formelhaft ist halt das, was wir erstmal in so einem Einführungsseminar lernen oder was manchen einfach erstmal lernen, diese grundlegenden Unterschiede, diese vier Schritte, damit sie einfach ein Bewusstsein haben darüber. Und dann können sie es wieder loslassen und flexibel anwenden.
Ja, und ich habe Menschen kennengelernt, wo ich gedacht habe, wow, also die kennen bestimmt schon die gewaltfreie Kommunikation, so wie sie sich ausdrücken, so wie sie sich verhalten, so wie sie anderen Menschen gegenübertreten. Und dann frage ich die und die sagen, hä, gewaltfreie Kommunikation kenne ich nicht. Also für mich ist es einfach eine Haltung, die dahinter liegt und je nachdem, welche Haltung ich habe, welches Menschenbild ich habe und wie ich auf Menschen zugehen möchte, welche Werte mich auch so antreiben, wird sich das in meiner Sprache wiederfinden.
Und die vier Schritte sind ja letztendlich eine Hilfestellung, in diese Haltung zu kommen. Das heißt, gerade diese Selbstempathie, dass ich sage, ich sortiere mich innerlich, bringt mich ja genau zu meinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und wenn ich dann aus diesen Gefühlen und Bedürfnissen heraus kommuniziere, sind die Worte zweitrangig. Die müssen dann gar nicht schemenhaft sein, sondern es finden sich dann wirklich die Worte, wo jemand redet, der ganz bei sich ist. Und oft wird das verwechselt, dass man sagt, ah, das muss das Modell sein. Und dabei hilft uns das Modell ja eigentlich in die Haltung zu kommen.
Und bei dem Punkt, ich muss doch ehrlich sagen können, was ich denke. Ja, das hoffe ich, dass Menschen auch tun und ehrlich sind. Die Frage ist nur, wie sie sich ausdrücken und was sie sagen. Und ob sie Urteile über andere Menschen sagen und Bewertungen oder ob sie einfach von sich sprechen, wie es ihnen geht damit, was ihnen wichtig ist. Das ist für mich auch ein wenig da die Kritik an Radical Honesty, also radikale Aufrichtigkeit. Radikale Ehrlichkeit, so heißt das, beschäftige mich auch damit und ich kann sehr viel anfangen damit. Und gleichzeitig habe ich so bei den ganzen Beschäftigungen damit und den unterschiedlichen Menschen, die ich da so gehört habe, oftmals den Eindruck, sie sind der Überzeugung, alles auszusagen, was im Kopf ist und an Gedanken und an Bewertungen und so weiter. Und da beißt sich das halt für mich mit meiner Haltung der gewaltfreien Kommunikation und mit meiner Haltung, wie möchte ich mit Menschen umgehen. Und es fließt auch noch ein wenig mehr mit rein bei diesem Thema. Ich muss doch ehrlich sagen können, was ich denke. Ist es notwendig, alles auszusprechen? Ist es notwendig, mich mitzuteilen? Und ist es eine Wahrheit? Ist es eine Beobachtung oder ist es einfach eine Interpretation? Also da kommen die vier Schritte wieder mit rein. Also es ist ein größeres Thema.
Und die Frage, die sich dann noch anschließt, ist es auch zielführend? Weil letztendlich wünschen wir uns ja von unserem Gegenüber Kooperation. Und wenn ich dem meine Urteile um die Ohren haue, ganz ehrlich, ist halt die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sagt, ja, na, jetzt trage ich mal zu deinem Wohl bei. Also da ist es wahrscheinlich effektiver, wenn ich eben diese Urteile zuerst mal übersetze und dem anderen meine Bedürfnisse mitteile und ihn dann bitte, bist du bereit, zu meinen Bedürfnissen beizutragen? Also ich glaube einfach, dass es auch nicht zielführend ist, Bewertungen zu teilen. Außer, dass es vielleicht im Augenblick vielleicht ein bisschen Luft macht.
Und nicht mal Bewertungen zu teilen, sondern eigene Meinungen zu teilen oder Vorlieben zu teilen oder Gefühle zu teilen. Sowas wie, ja, ich bin entsetzt, wie du ausschaust. Ist nicht zielführend, ist nicht hilfreich für die Beziehung. Und ist es notwendig? Nein, aus meiner Sicht ist es meistens nicht notwendig. Es ist immer die Frage, was mache ich da auch? Wie geht es der anderen Person mit der Botschaft? Also der Punkt Empathie. Von daher, ich muss doch ehrlich sagen können, was ich denke, ist für mich ja schon zu hinterfragen und das Bewusstsein reinzubringen, was damit gemeint ist und auch ein bisschen Aufklärung vielleicht.
Ja, und wenn ich gerne meine Gedanken offenlegen möchte, dann wäre es auch sehr hilfreich, mitzuteilen, was hat das mit mir zu tun? Also weshalb möchte ich das mitteilen? Was sind meine Beweggründe? Meine Wünsche auch damit?
Wir sind so ein bisschen reingeraten in dieses Thema Radical Honesty, also radikale Aufrichtigkeit. Wenn ich es als Konzept richtig verstanden habe, geht es darin auch darum, hinterher darüber zu sprechen, was hat man denn da gerade radikal geäußert, ne? Da geht es auch darum, Austausch zu haben, darüber, was habe ich denn für Urteile. Also insofern, da gibt es schon Anknüpfungspunkte an GfK, glaube ich. Frag mich halt nur, ob die Beteiligten in der Lage sind, das nachher so aufzuarbeiten, dass sie damit einen Umgang finden, dass da so starke Urteile teilweise geäußert werden.
Ich glaube, es gibt Raum für Missverständnisse jedenfalls, dass der eine das so versteht und der andere so versteht.
Was ich daran schätze an dem Konzept ist, dass es eine Klarheit gibt. Also die Dinge sind auf dem Tisch dann sozusagen, ne? Ist eine Aufrichtigkeit tatsächlich da. Erschreckend häufig, klar, aber sie ist da. Frage ist nur, wie kann man hinterher damit umgehen?
Und da kann die gewaltfreie Kommunikation sehr hilfreich sein.
Ja.
War das jetzt Schleichwerbung?
Ja. Anderer Punkt, der manchmal kommt, die gewaltfreie Kommunikation ist so kopflastig. Und da habe ich auch eine klare Meinung, nämlich, dass es teilweise kopflastig ist und teilweise überhaupt nicht kopflastig ist. Also für mich sind das zwei Kompetenzen, die es zu erlernen gibt. Das eine ist eine kognitive Kompetenz, kopflastig, ja, eine Beobachtung von einer Interpretation zu unterscheiden oder eine aussichtsreiche Bitte von einer nicht aussichtsreichen Bitte. Da brauche ich meinen Verstand dazu, meine Logik. Und dann ist es wiederum auch nicht kopflastig, wenn es um Gefühle geht, um Bedürfnisse, weil ja, da kann mir zwar der Kopf helfen, um einen Sprach Wortschatz zu haben für Gefühle und Bedürfnisse und gleichzeitig hilft mir der Kopf nicht hereinzuspüren und herauszufinden, ja, was ist es denn? Was fühle ich denn in mir? Was ist denn das, was ich fühle? Und was ist denn mein Anliegen gerade, das ich habe, meine Bedürfnisse? Da kann mir der Kopf nur teilweise helfen. Das ist halt, da geht es halt mehr in die emotionale Kompetenz, ins Spüren, ins Fühlen. Spüren passt für mich auch ganz gut, um das herauszufinden und um diesen Zugang zu mir zu bekommen. Oder auch um mitfühlend zu sein bei anderen Menschen. Da hilft mir der Kopf auch nicht unbedingt, sondern ist halt auch so ein Einfühlen in den anderen Menschen.
Ja, ich habe gerade große Freude dran, euch zuzuhören. Und ihr seid drei Männer und wenn ihr davon sprecht, von Gefühlen und Bedürfnissen, dann gibt mir das wirklich Hoffnung und Mut, dass ich da etwas verändern kann. Weil als ich begonnen habe mit gewaltfreier Kommunikation, waren die Seminare sehr, sehr stark frauenlastig und ich freue mich immer mehr daran zu merken, wie viel mehr Männer dieses Thema entdecken und merken auch, was es für einen Schatz mit sich bringt.
Ich hätte noch so einen ganz kopflastigen Gedanken zur Kopflastigkeit. Wir hören das ja auch manchmal in Trainings, diese Aussage, ja, das ist ganz schön kopflastig. Ja, also gerade zu Beginn, wenn man es lernt, dann ist es kopflastig, weil dann denke ich auch nach über Schritt 2 und 3. Dann denke ich ja, was habe ich jetzt eigentlich gerade für Gefühle? Und dann versuche ich ja kognitiv herauszufinden, welches Bedürfnis macht da jetzt Sinn? Und ach ja, ich sage das Gefühl erst und dann das Bedürfnis. Ach, und dann soll ich auch noch eine Bitte. Und das ist schon ein Denkprozess auch, der dazu führt, dass man irgendwie diese Schritte ja durchgeht, äußert vielleicht auch. Und das ist dann manchmal kopflastig am Anfang. Und gleichzeitig, wenn es eine Haltung geworden ist hinterher, dann spüren wir ein Gefühl und dann nehmen wir auch Bedürfnisse wahr. Da denken wir nicht mehr drüber nach und haben auch das passende Wort dafür in vielen Fällen. Aber zu Beginn eines GfK-Lernprozesses ist es, glaube ich, tatsächlich für viele Menschen ein sehr kognitives Thema, da einen Einstieg zu finden.
Ja, für mich passt es ganz gut so zum Ende. Und ich merke auch, dass es mir richtig Freude macht, auch euch zuzuhören, dann auch eure Antworten zu hören. Ja, es ist so inspirierend, finde ich. Erlebt es bei mir so. Und denke mal, ich bin so happy, mit euch zusammenzuarbeiten zu dürfen. Genau.
Ja, jetzt könnte jemand sagen, ja, mögliche Kritik an der gewaltfreien Kommunikation. Aber wie ist das im Training, wenn ich als Trainerin vorne stehe und ich selber bin vielleicht der Auslöser und Menschen haben Einwände, Kritik gegen das, was ich sage oder tue oder mache? Ja, wie gehe ich denn damit um? Ja,
Ja.
falls euch das interessiert.
Nächste Episode
Wird es darum gehen?
gewaltfreie Kommunikation als Trainer, Trainerin weitergeben.
Wie gehe ich damit um, wenn ich kritisiert werde von anderen Leuten? Und wir werden auch die Frage beantworten, gibt es so etwas wie Kritik überhaupt wirklich? Was ist Kritik eigentlich genau?
In dem Sinne,
See
see
you
you.
soon.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Bis bald.